Ja, heute ist Weihnachten, der 25. Gestern Abend war der Heiligabend und eine oder andere hat vielleicht auch etwas Geschenke ausgepackt. Heute ist sozusagen wie das Ziel erreicht. Jetzt ist Weihnachten. Und die Frage ist, die uns gerade schon gestellt wurde, was ist denn eigentlich Weihnachten? Was ist es eigentlich? Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Vor einigen Jahren kam die Ludwigsburger Kreiszeitung zu unserer Pressestelle bei Mann und Hummel und hat gefragt, die sollte Ihnen doch mal sagen, was Weihnachten ist. Und dann waren diese Pressesprecher, die ja normal nie um ein Wort verlegen sind, waren ziemlich betreten und kannten keine Antwort. Und dann haben sie sich erinnert, da gibt es doch irgendeinen Fuchs, der ist da so ein bisschen religiös, den fragen wir mal. Und dann durfte ich der Ludwigsburger Kreiszeitung eine kurze Antwort geben. Was ich denke, genau die Frage, die du stellst, was ist eigentlich der Kern von Weihnachten? Und es war dann interessant, als dann die Zeitung rauskam und die verschiedenen Antworten, die haben natürlich viele Leute gefragt, da waren dann so Begriffe dabei wie, es geht an Weihnachten um Liebe, es geht um Besinnlichkeit, haben manche gesagt, andere haben gesagt, es geht irgendwie um Familie, das Wort Frieden kam immer wieder mal auf. Und ich habe mich dann schon gefragt, ist das Weihnachten? Ist das der Kern von Weihnachten? Besinnlichkeit, Kerzen, Entschleunigen, Ruhen, zur Ruhe kommen vielleicht. Ist das wirklich Weihnachten? Meine Aussage war eigentlich ganz, ganz simpel und wir haben es heute in zwei Liedern auch schon gesungen. Ich habe gesagt, für mich ist Weihnachten, Gott wird Mensch. Wir haben es gerade im letzten Lied gesungen, Gott wird Mensch. Mensch. Und in dem Lied Herbei, o ihr Gläubigen, wir haben es am Anfang gesungen oder früher schon heute im Gottesdienst, da heißt es, du König der Ehren, du Herrscher der Herrscharen, du König, und da geht es weiter, du ruhst in der Krippen. Also die Aussage, der da in der Krippe liegt, ist nicht nur ein süßes Baby mit lockigem Haar, sondern das ist der König der Könige, das ist der Herr der Herrscharen. Oder dann geht es weiter in diesem Vers, Gott, wahrer Gott, von Ewigkeit geboren. Das heißt, in diesen Weihnachtsliedern, das finde ich interessant, denken wir heute häufig einen Schritt weiter. Da geht es nicht nur um Besinnlichkeit und schönes Gefühl, sondern da wird auf einmal klar, das Kind in der Krippe ist Gott, wahrer Gott. Es geht nicht nur um süßes Baby, Glühwein, Stimmung, Kerzchen, Ruhe, sondern es geht darum, dass Gott der Heerscharen, der Herrscher der ganzen Welt, Kind wird, Mensch wird, zu uns kommt. Das ist nicht nur romantische Idylle mit Stall und Esel und bisschen Krippe und Hirten und Engel, sondern da passiert ganz, ganz Wesentliches. Gott wird Mensch. Ich habe mir gestern mal die Predigten ein bisschen angeschaut, die ziemlich berühmte Christen gehalten haben gestern zum Anlass von Weihnachten. Und so sagt zum Beispiel Bedford Strom, der Ratsvorsitzende der EKD, natürlich vor dem Hintergrund der schrecklichen Terrorattentate in Berlin, er sagt, Weihnachten lädt dazu ein, sich nicht von der verbreiteten Nervosität und Gereiztheit anstecken zu lassen. Und ich habe es gelesen und habe gedacht, Weihnachten lädt dazu ein, nicht gereizt zu sein. Mit Verlaub, der Mann ist berühmter wie ich, aber ist das Weihnachten? Mal ganz ehrlich, Kardinal Marx, genauso berühmt auf der katholischen Seite, der sagt in seiner Weihnachtsbotschaft fast was Ähnliches, fast wie wenn die voneinander abgeschrieben hätten. Weihnachtsfest, die Geburt Jesu, ist die größte Mutmachaktion, sagt Marx, der Weltgeschichte gegen eine verbreitete Stimmung von Beunruhigung, Sorge und Angst. Natürlich, in Deutschland, gerade nach dem Attentat vor kurzem in Berlin, viel, viel Angst und Nervosität und Gereiztheit. Aber mal ganz ehrlich, so als kritischer Zuhörer würde ich fragen, da ist Krippe, Esel, Ochs, Kind, Stall. Und dann ist Berlin, Lastwagen, Tote, islamistischer Terror. Und warum ist jetzt das ein Mutmacher dafür? Mal ganz ehrlich. Also ich hätte es nicht verstanden. Das Wort Jesus, das Wort Gott kommt nicht mal vor. Weihnachten einfach so als Durchhalteparole. Das wird schon wieder. Lasst euch nicht unterkriegen. Unsere Demokratie ist stärker. Ist das Weihnachten? Geht es darum, wirklich an Weihnachten? Ich frage mich. Und ich möchte heute eine ganz bewusst unpolitische Botschaft zu Weihnachten sagen, nämlich was ich denke, was eigentlich der Kern des christlichen Glaubens ist, wie du sagst, der Kern des Evangeliums, der Kern, um was es eigentlich an Weihnachten geht. Wir sind ja in einer Art Predigtreihe über die Adventssonntage, wo wir den W-Fragen von Gott nachgegangen sind. Wir haben gefragt, wie ist Gott? Wer ist Gott? Wir haben sogar die Frage versucht, etwas zu beantworten, wo ist Gott? Und heute sind wir bei der Frage, warum? Warum Weihnachten? Als Mutmachaktion, wie es der Kardinal Marx sagt. Was ist Weihnachten? Warum Weihnachten? Wir waren gestern, ich habe es ja vorher kurz gesagt, bei Marie-Louise im Krankenhaus und sie hat von ihrer Nachbarin eine ansteckende Krankheit aufgegriffen, sodass sie jetzt in der Quarantäne liegt. Man muss also, wenn man in ihr Zimmer geht, diese ganze Kluft anziehen, Masken, Anzüge, alles übers Haar. Also man ist da verpackt wie so ein Arzt bei der OP. Und so waren wir dann mit unserer Familie bei ihr im Zimmer gestern. Das war nicht so richtig weihnachtlich. Es gab keine Kerzen, es gab keinen Tannenbaum, keine Kugel. Es gab nur ein kleines Sträußchen, das wir mitgebracht haben. Das war gerade alles Weihnachtliche. Und dennoch, in diesem Zimmer in der Quarantäne bei Marie-Louise, es war Weihnachten. Sie hat davon gesprochen, was es ihr bedeutet, dass Jesus auf diese Welt kam und dass sie heute Weihnachten mit uns feiert in dieser ganz unweihnachtlichen Art und Weise. Weil Weihnachten eben nicht Kerzchen, Stimmung, Tannenbaum, Geschenke ist. Wir haben nicht mal ein Geschenk mitgebracht und dennoch war eigentlich Weihnachten. Ich möchte uns einen Text lesen, den ihr wahrscheinlich normal nicht als Weihnachtstext lest, aber ich glaube, der ist sehr gut zusammenfasst. Das ist in 1. Timotheus 2, Vers 4 bis 6, die Bibeln haben, auf der Seite 248 oder ihr kennt es zum Teil vielleicht sogar auch auswendig. 1. Timotheus 2, Vers 4 bis 6, das beginnt mit dem noch bekannteren Teil des Verses, da geht es um Gott und dann ist die Aussage, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Vers 5 geht es dann weiter, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt wird. 1. Timotheus 2. Ganz ähnlich, dieser erste Teil des Textes, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde, Gott ist auf der Suche. Und Jonathan hat uns schon erinnert, ganz am Anfang in der Bibel, als die Menschen sich gegen Gott entschieden haben und es Gott nicht einfach egal war, sondern er den Menschen nachging. Es heißt dazu schön, er kam in der Kühle des Abends. Im Orient ist das die Zeit, wo man sich trifft, auf der Straße, wo man redet. Und so kommt Gott zu den Menschen und will mit ihnen Gemeinschaft haben in der Kühle des Abends. Und Adam und Eva sind weg. Sie haben sich bewusst entschieden gegen Gott und dachten jetzt, sie müssen sich verstecken. Und dann kommt Gott, genau das Zitat von dir, Jonathan, und Gott sagt, Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Der Petrus sagt es ganz ähnlich in seinem Brief. Der sagt von Gott, er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren gehe. Gott sucht den Menschen. Gott möchte, heißt es hier weiter, dass jedermann zur Buße finde. Gott möchte, dass die Menschen Gemeinschaft mit ihm haben. Ganz am Anfang der Bibel schon dieses Suchen nach dem Menschen. Und wenn wir im Alten Testament weiterblättern, du hast es ja angedeutet, das Alte Testament ist voll von Suche von Gott nach den Menschen. Die Propheten, wenn wir die mal lesen, nicht so sehr von der Perspektive, die haben irgendwelches geweissagt oder vorhergesagt, sondern der Großteil der prophetischen Literatur ist, Gott sucht den Menschen, sagt, komm zurück, kehr um, such mich, deinen Gott, wieder ganz neu. Gott sucht den Menschen. Und dann bricht etwas ganz Neues an und das ist Weihnachten. Dann kommt der Vers 5 hier, da heißt es, ein Gott, und jetzt kommt dieser Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat zur Erlösung. Weil Gott die Menschen sucht, weil er sie finden möchte, weil er Gemeinschaft mit ihnen haben möchte, deshalb musste es einen Mittler geben zwischen Gott und den Menschen. Einen Mittler zur Erlösung. Dieses Wort kommt in vielen Weihnachtsliedern vor, der Erlöser, die Erlösung. Aber es ist eigentlich ein Wort, das in unsere Kultur kaum noch passt. Wir wissen eigentlich nicht so recht, was es wirklich ist, eine Erlösung. Die Sprache dieses Wortes kommt ganz einfach vom Sklavenhandel. Und Erlösung heißt Loskauf von der Sklaverei. Das heißt, jemand gibt Geld, damit ein Sklave aus der Sklaverei entlassen wird und ein freier Mensch sein kann. Das ist eigentlich der Hintergrund dieses Wortes Erlösung. Hier kommt ein Freikaufer. Hier kommt einer, der aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei befreit und die Möglichkeit schafft, frei zu sein. Der sich gegeben hat zur Erlösung, der freikauft, der Freiheit schenken möchte. Wir sind ja heute jetzt bei der Frage, warum überhaupt Weihnachten? Was ist das mit Weihnachten? Um was geht es im Kern? Jonathan hat gefragt, wenn ihr einen Satz hättet, was ist Weihnachten? Erinnert euch vielleicht, die da waren, vor 2 Wochen hatten wir in der Frage, wie ist Gott, ja, von seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit gesprochen. Und wir haben gesagt, wenn wir verstehen oder beginnen ein bisschen zu verstehen, dass Gott heilig ist, anders als wir Menschen, dann beginnen wir auch ein bisschen zu verstehen, dass wir eigentlich von ihm getrennt sind. Und dann sind wir wieder bei Römer 6, Vers 23, der Text, der das so gut beschreibt, der Sünde Sold, sagt der alte Luther, das Ergebnis von Sünde, der Sünde Lohn, das, was aus Sünde folgt, ist ganz einfach der Tod, aus Gottes Perspektive. Und nun, weil Gott uns sucht und auch sagt, Adam, wo bist du? Wo ist die Gemeinschaft? Er die Gemeinschaft mit uns Menschen sucht. Deshalb kommt hier so ein Aber. Und dieses Aber in der Bibel ist ja häufig wie so ein Stoppschild. So, Herr, hallo, da gibt's noch was anderes. Es endet der Satz nicht einfach hier. Es ist ein Strichpunkt, ist kein Punkt. Eigentlich gilt der erste Teil, aber es gibt was anderes. Es gibt einen zweiten Teil. Und da ist es wieder Gegenpol zu diesem Tod, ist hier das Leben. Eigentlich ist der Sünde Sold, der Sünde Lohn, der Tod. Aber da gibt es etwas anderes. Da gibt es das Angebot von Leben, das ewige Leben sogar in Jesus Christus, unserem Herrn. Neulich hat einer das so beschrieben und mir hat das Bild sehr gut gefallen, deshalb habe ich es mir kopiert. Das ist nicht ein Handwerker, der was vergessen hat, sondern das ist zu beschreiben, wie das eigentlich ist mit Gott. Viele Menschen versuchen irgendwie Gott näher zu kommen und versuchen irgendwie nach oben zu kommen. Und man macht gute Taten, man hofft vielleicht, dass die Guten etwas mehr sind als die Schlechten und so versucht man irgendwie, sich Gott zu nähern. Man geht vielleicht auf irgendwelche Pilgerreisen, macht den Jakobsweg oder sonst irgendetwas, versucht Gott zu nähern und dann ist aber wie ein Zaun, wie eine Grenze zwischen uns und Gott. Und wir meinen, wir sind so gut und wir sind sicher besser vielleicht sogar als unsere Nachbarn, aber es ist eigentlich eine Trennung. Eine Trennung zwischen mir und Gott. Und selbst wenn ich meine, ich bin noch mal eine Stufe höher, es ist letzten Endes eine Trennung zwischen mir und Gott. Der Sünde Lohn ist der Tod. Es endet hier. Und wenn ich noch so gut und noch so fromm und noch so höflich und noch so, weiß ich was bin, vielleicht meine besser zu sein als andere, wir sind aus Gottes Augen nie gut genug. Es gibt immer diese Grenze zwischen uns und Gott. Und es ist ja interessant, es ist uns ja eigentlich auch klar, dass es nicht gut geht, dass wir uns selber irgendwie zu Gott bewegen. Es ist klar, dass derjenige, der oben ist, sich eigentlich auf uns zubewegen muss. Wenn ihr euch mal vorstellt, ich würde jetzt gerne zum Obama gehen. Und ich sage, Obama, ich komme jetzt mal zu dir, da nach Washington, vielleicht bald zum Trump, aber egal. Ich komme jetzt zu dir. Das würde nicht mal interessieren. Ich würde nicht mal im Vorzimmer, wird niemand das Telefon von mir abnehmen. Gar keine Frage. Ich habe keine Chance. Auch Merkel übrigens, können wir genauso nehmen. Ich habe keinen Zugang. Ich kann da noch so, ja, und ich bin ganz wichtig und bin übrigens Doktor und überhaupt. Es interessiert doch keinen. Ich habe doch keine Chance, irgendwo dorthin zu kommen. Wenn andererseits Obama, tut er natürlich nicht, aber sich entscheiden würde, er wollte mich besuchen, tut er nicht, ja, auch der Trump wahrscheinlich nicht, aber der würde seine US One anheuern, 6 Stunden später wäre er in Frankfurt und dann Mietauto und dann wäre der bei mir. Wir hatten diese Erfahrung gemacht als Firma, als Kretschmann uns besuchen wollte. Ihr könnt euch vorstellen, da sind alle rotiert. Da sind die Drohnen mit Kameras um die Firma geflogen, die Spürhunde waren überall, Sicherheitsleute, all die Leute mit dem Knopf im Ohr. Der Kretschmann war bei uns. Und die Welt ist Kopf gestanden wegen diesem Kretschmann. Ratet mal, wie das ist, wenn ich in die Villa Reitzenstein gehen wollte. Da kreist keine Drohne und da ist auch kein Spürhund. Und da lässt mich der Sicherheitsbeamte noch nicht mal rein. Herr Kretschmann sieht mich schon gar nicht. Ihr versteht ein bisschen das Verhältnis. Wenn wir meinen, wir könnten zu Gott kommen, das ist wie wenn wir beim Obama anrufen. Es ist keine Chance. Er muss zu uns kommen. Gott kommt zu uns. Und es heißt hier in diesem Text so schön, dass es eine Gabe ist. Die Gabe Gottes. Es ist ein Geschenk. Es ist nicht verdient. Man könnte vielleicht das Wort Gnade hier auch verwenden. Es ist nicht, weil es so sein muss und weil er mir das ja schließlich schuldet, dass er da kommt, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Das berühmte Lied Stille Nacht, Heilige Nacht, wir werden das nachher noch singen, da ist es auch ganz deutlich gesagt, im Vers 2 heißt es hier, Christus der Retter ist da, Christus der Retter. Es ist interessant, diese alten Weihnachtslieder, die sprechen nicht nur von diesem süßlichen Jesus, sondern Christus ist der Retter. Die Gabe Gottes in Christus Jesus, nicht mehr Tod, sondern Leben. Oder im dritten Vers, ihr habt es sicher schon hunderte Male gesungen, dieses Lied. Gottes Sohn, oh wie lacht, lieb aus seinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund. Rettende Stund, Weihnachten, rettende Stund, habe ich gestern in keinem dieser berühmten Predigten gehört. Weihnachten hat mit Rettung etwas zu tun. Da gibt es eine Gabe Gottes, die anstelle von Tod das Leben schenkt. Rettung vom Tod. Dieses Loskaufen noch einmal, der Sklave, der nicht mehr in der Sklaverei sein muss, sondern der frei sein darf. Christ, die rettende Stund schlägt uns Christ in deiner Geburt. Interessante Aussage, wir werden es nachher singen, vielleicht singt ihr es mal ein bisschen bewusster, dass die rettende Stund uns schlägt, wenn Jesus Christus geboren wird oder wenn wir uns daran erinnern, dass Jesus Christus geboren wird. Engel bringen frohe Kunde, auch das haben wir gesungen. Ach, wie freuen wir uns alle, unser Aug den Heiland sieht, haben wir gesungen. Vielleicht nicht ganz bewusst, aber wir haben es gesungen. Heiland heißt ja auch wieder Retter, Erlöser, Freikaufer, der uns die frohe Botschaft bringt. Ich wünsche mir, dass ihr an diesen Weihnachten etwas hinter die Fassade dieses gemütlichen, atmosphärischen, vielleicht familiären schaut und euch wirklich die Frage von Jonathan nochmal stellt. Was ist eigentlich der Kern? Warum feiern wir Weihnachten? Warum? Um was geht es im Kern? Gott musste zu uns kommen, die Gabe Gottes. Er kam zu uns, weil wir niemals zu ihm hätten kommen können. Unmöglich für uns, genauso unmöglich wie es für mich ist, jemals ins Weiße Haus zu kommen. Er kam zu uns. Tod und Leben aus Tod, den ich eigentlich verdient hätte, wird Leben, nämlich sogar ewiges Leben, das er uns schenkt. Und dieser Weg, und das ist fast wie eine heikle Facette von Weihnachten, die auch politisch völlig inkorrekt ist heutzutage, dieser Weg ist der einzige. Paulus sagt in Apostelgeschichte 4, Vers 12, und in keinem anderen ist das Heil. Da grauselt sich vielen von uns schon fast die Nackenhaare, sowas darf man doch heute nicht mehr sagen. Die Bibel sagt es ziemlich nüchtern und klar und sagt, es gibt in keinem anderen das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir selig werden sollen. Dagegen steht dieses geflügelte Wort, soll doch jeder nach seiner eigenen Fasson selig werden. Nein, die Bibel ist hier relativ klar und exklusiv. Kein anderer, sondern nur durch Jesus Christus. Jesus sagt es selber, wenn wir es von Paulus nicht so recht annehmen wollen, Jesus selber sagt es von sich aus, auch er sagt, ich bin der Weg, niemand, ziemlich exklusives Wort, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und auch der Johannes sagt es uns sogar ziemlich krass, wenn wir hier den 12. Vers anschauen in seinem Brief, 1. Johannes 5, wo er ziemlich deutlich sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und nun geht er sogar noch zur Umkehrung und sagt, und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Sorry Leute, Weihnachten hat etwas Exklusives. Es ist nicht nur einfach ein Weg, der sich da eröffnet, ein Retter, wie vielleicht andere auch, ein Erlöser, der da jetzt gekommen ist, waren auch andere wichtige Leute auf dieser Erde. Wenn wir beim Kern von Weihnachten sind, dann sind wir bei dem Erlöser, dem Erretter, dem, der gekommen ist, um uns den Weg zum Vater frei zu machen. Eben wie in diesem Lied, das wir gesungen haben, dass wir froh sind, ach, wie freuen wir uns alle, unser Herz den Heiland sieht. Und was heißt das nun für uns alle? Und ich möchte uns das lesen anhand eines ganz alten Weihnachtsliedes, über 100 Jahre alt, von Emil Quandt. Wenn wir fragen, wenn das stimmt, was ich jetzt gerade gesagt habe, die letzten Minuten, dann hat Weihnachten ja etwas mit mir persönlich zu tun. Dann ist Weihnachten nicht einfach fertig, weil der Weihnachtsmarkt inzwischen geschlossen hat und so, sondern dann ist ja die Frage sehr persönlich an uns. Es ist ein ganz einfaches Lied, auch von der Harmonie übrigens, aber ich lese euch einfach den Text. Immanuel Kant, der hat vor über 100 Jahren gelebt, der sagt, mit den Hirten will ich gehen, meinen Heiland, übrigens Heiland, wieder dieses Erlösen, dieses Freikaufen, mit den Hirten will ich gehen, meinen Heiland zu besehen, meinen lieben heiligen Christ, der für mich geboren ist. Und ich möchte mir das sagen, ich wünsche es für uns alle, dass das Weihnachten wird für uns, dass wir wie mit den Hirten gehen und schauen und sehen. Und begreifen, dass das nicht ein Baby und ein Esel und Hirte oder sonst irgendwas, sondern hier geht es darum, Gott wird Mensch für mich, damit aus meinem Tod Leben werden kann. Im 4. Vers wird es fast noch persönlicher, ich finde das wunderschön. Da heißt es, mit dir selber, mein Befreier, ist übrigens den Text, den Marie-Louise zitiert hat, wo sie nicht geglaubt hat, dass sie noch überhaupt jemand an Weihnachten besucht, dann hat sie einfach gesagt, mit dir, Jesus, mein Befreier, werde ich Weihnachtsfeier halten. Der Text heißt hier, mit dir selber, mein Befreier, will ich halten Weihnachtsfeier. Komm ins Herz hinein. Relativ persönlich, lass es, also mein Herz, deine Krippe sein. Mach hoch die Tür. Wie viel hundertmal habt ihr das gesungen? Andere Weihnachtslieder, die davon sprechen, mach auf. Lass den König der Ehren einziehen. Wir singen das vielleicht gedankenlos, aber wir meinen damit eigentlich, zumindest haben das die Dichter damals gemeint, Weihnachten wird bei mir persönlich, wenn mein Herz aufgeht und er einzieht. Komm, ach komm, ins Herz hinein, lass es, dieses Herz, deine Krippe sein. Wie wenn Jesus einzieht und anstelle in der Krippe in meinem Herz wohnt. Und das ist mein Anliegen für heute, auch jetzt für die nächsten Tage, wo ihr vielleicht tatsächlich etwas ruhiger und besinnlicher sein könnt. Und das ist ja super, das habt nichts Falsches dabei. Vielleicht den einen oder anderen Gedanken mal zu verschwenden, zu sagen, ist das so? Ist mein Herz wie eine Krippe für Gott, für Jesus? Ist die Tor weit und die Tür offen oder eher verschlossen und abgegrenzt? Und dann kommt das, was an Weihnachten auch immer wieder vorkommt in den Geschichten und wo wir uns auch daran erinnern können und das wir uns nehmen können. Der zweite Vers dieses Liedes heißt, mit den Engeln will ich singen. Wenn ich das verstanden habe, dass es um Tod und Leben geht, um Erlösung, um ich muss nicht zu Gott die Treppe hochsteigen, sondern er kam zu mir, um mir das anzubieten. Dann kann ich mit den Engeln will ich singen, Gott zur Ehre soll es klingen. Und dann ist dieses Singen an Weihnachten nicht irgendwas Lästiges, müssen wir halt, damit Mama und Papa zufrieden sind, müssen wir irgendwas singen, sondern das ist Lob Gott, weil es so ist, weil Weihnachten diese Bedeutung hat. Oder dann auch im dritten Vers, mit den Weisen will ich geben, was ich Höchstes habe im Leben. Steile Behauptung, ich gebe, was ich habe. Und zwar nicht, weil ich es muss, sondern weil ich diese Erfahrung machen konnte, dass Jesus selber Platz in meinem Herzen genommen hat, dass mein Herz Grippe wurde für den Erlöser. Das Höchste habe im Leben, geb zum seligen Gewinn ihm das Leben selber hin. Dank, Lob, Ehre, gleichzeitig auch geben, was ich habe an diesen Herrn. Wir möchten das jetzt so machen, dass wir ein Musikstück hören und ich möchte euch die Gelegenheit geben, während diesem Stück einfach noch einmal die Gedanken Revue passieren zu lassen. Man nennt das modern Meditation, Stille. Nochmal drüber nachzudenken, was Weihnachten für euch bedeutet. Stellt euch vor, die Ludwigsburger Kreiszeitung kommt jetzt zu euch und sagt, was ist Weihnachten? Was ist Weihnachten für dich? Ist dein Herz offen, die Tür weit? Ist dein Herz eine Krippe für diesen Erlöser? Wir möchten uns diesen Fragen stellen und nicht einfach ausweichen und schnell zu den Geschenken übergehen, sondern wirklich der Frage nachgehen, was bedeutet mir ganz persönlich Weihnachten? Wie kann es Weihnachten für mich werden? Nach dem Musikstück würde ich mit einem Gebet dann abschließen. Wir möchten wirklich mit den Hirten gehen, um dich heute zu treffen, um dir zu begegnen. Wir möchten dich einladen in unser Leben. Wir möchten, dass Weihnachten nicht nur nach außen hin wird, sondern Weihnachten in unserem Leben wird. Wir wünschen uns, dass unser Herz eine Krippe wird für dich. Dass die Türen offen und die Tore weit sind, dass du einziehen kannst und unser Leben in Besitz nehmen kannst. Herr, ich danke dir dafür, dass Weihnachten bedeutet, es muss nicht mit dem Tod enden, sondern du bietest Leben an. Und zwar nicht, weil wir das irgendwie machen können oder verdienen können, sondern weil du, Gott, Mensch geworden bist und nicht einfach nur um besinnliche Weihnachten zu haben, sondern du bist Mensch geworden, weil du wusstest, es kommt auch Karfreitag und Ostern. Du bist Mensch geworden, um für uns zu sterben und Erlösung, dieses Freikaufen zu bringen. Ich danke dir dafür, dass wir das erleben dürfen, jeder Einzelne, dort, wo wir das persönlich in Anspruch nehmen und das dann wirklich Weihnachten im eigentlichen Sinn werden darf. Danke für dein Wort, danke für das, dass du uns diese Botschaft bringst, jetzt gerade auch an Weihnachten, und dass sie für uns ganz persönlich klingt und wirkt und gilt. Und dass dann tatsächlich Weihnachten zu dem größten Mutmacher dieser Welt werden kann, nicht als Durchhalteparole, sondern als Zusage deiner Gegenwart für uns. Und jetzt gerade in einer Zeit, die wirklich fast wie aus den Fugen zu gehen scheint, bist du das Fundament in unserem Leben, du bist der Halt, du bist der, der trägt, du bist der, der in uns wohnt. Deshalb möchten wir dich preisen, wirklich mit den Engeln dieses Gloria, dieses Halleluja singen, weil es dir auch letzten Endes gebührt. Unser ganzes Leben möchten wir dir geben, wie das die Weisen gegeben haben mit ihren Geschenken, die sie dir gebracht haben. Wir möchten dir alles geben, was wir haben, weil du alles gegeben hast für uns. Dir sei Lob, dir sei Ehre, dir sei Preis. Amen.